Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen beim Kasperletheater. Seid ihr alle da?
Ja.
Sehr schöner Einsatz. Der Einsatz war von meiner wunderbaren Kollegin Annette Friedrich, Altenpflegerin, Medizinpädagogin und Biodiversity-Trainerin.
Vielen Dank. Der Kasperle, den ihr gehört habt, das war Liane Fischer, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin und bald fertige Hausbesitzerin.
Bin ich ja schon.
Das Haus ist noch nicht fertig, würde ich sagen. Deshalb bald fertig, oder?
Ach so, ja, fix und fertig bin ich sowieso.
Ja. Aber Hundebesitzerin, das könnte man schon mal als
ja.
erklären.
Ja. Ja,
herzlich willkommen.
Genau. Ach ja, heute ist so ein Tag. Wollen wir reden, wie der Tag so war.
Eigentlich war mein Tag ganz okay, weil ich habe nur einen kurzen Arbeitstag gehabt, habe dann im Homeoffice Berichte gelesen, habe einen kleinen Kuchen gebacken.
Was gab's?
So einen einfachen Marmorkuchen.
Marmorkuchen.
Und also ganz entspannt, also viel Arbeit, aber ganz entspannt tatsächlich, also ohne Stress. Aber Autofahren nervt gerade. In Berlin ist super voll. Egal, wann ich die Autobahn befahre, ob morgens oder abends, es ist immer voll. Deshalb steige ich jetzt die nächsten 2 Tage wieder auf die U-Bahn um, denke ich.
Ja, fällt ja schon seltener mit dem Auto zur Arbeit, genau. Kann man eh so schlecht packen. Ich meinte so, ich habe heute so einen Schmerztag. Ich bin mit Kopfschmerzen schon aufgewacht. Kennst du so Tage, wenn du morgens aufwachst, hast die Augen auf und du hast Kopfschmerzen und denkst dir so, what the hell? Ich will nicht aufstehen.
Kenne ich, vor allem jetzt bei dem Wetterwechsel. Heute war das jetzt nicht der Fall, aber ja, kenne ich.
Zusätzlich habe ich die Frauenprobleme und deshalb auch noch an anderer Stelle Schmerzen, sodass ich schon auch noch in Krampen eine Tablette nehmen musste und mir denke, what the fuck? An 2 verschiedenen Stellen des Körpers Schmerzen ist nicht schön.
Da würden jetzt manche die Frage stellen, muss ich dafür 2 Tabletten nehmen? Weiß die Tablette, wo sie hin muss?
Ach Gott, willst du das jetzt ausführlich erklären, ja? Ja,
also die Tablette weiß, wo sie hin muss, die Schmerztablette.
Genau.
Und nein, man muss nicht 2 nehmen, man muss sie auch nicht durchbrechen. Also das funktioniert dann schon biochemisch im Körper. Aber du hast schon mal eine richtig steile Übergabe sozusagen.
Überleitung,
genau, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Überleitung hingelegt zu unserem aktuellen Thema heute.
Ja, unser aktuelles Thema ist natürlich dann Schmerzen.
Genau.
Deshalb meine erste Frage, was waren deine dollsten Schmerzen in deinem Leben?
Also das Schöne ist ja, dass man Schmerzen relativ wieder vergisst. Der Körper ist so drauf eingerichtet, vor allem Frauen, damit sie so viel Kinder kriegen, wie es geht, von der Natur her.
Aha, ja.
Okay. Vergessen wir immer relativ häufig Schmerzen. Ich kann mich aber daran erinnern, ich hatte mal eine Zyste. Und die war so relativ groß und hat den Eierstock verschlossen. Und ich konnte dann auch den ganzen Tag nicht mehr auf Toilette gehen, pullern. Also hatte eine volle Blase. Und ich glaube, das tat ganz schön weh. Also da hatte ich auch eine Woche richtig krampfartige, kolikartige Schmerzen. Und ich habe mir mal ein Band angerissen im Knöchel und durchgerissen sozusagen. Und das angerissene Band, das tat auch sehr, sehr lange weh. Aber auch da könnte ich mich jetzt spezifisch nicht mehr dran erinnern. Gott sei Dank.
Alle 1 bis 10?
Also ohne Medikamente war das schon 10.
Okay.
Das angerissene Band.
Glaube ich.
Also was heißt, es war doll. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, ob es wirklich 10 ist. Also das war mit der stärkste Schmerz, den ich hatte, das angerissene Band. Also vor allem nachts, als ich auf Toilette gegangen bin und vergessen habe, dass ich nicht auftreten kann, kein Schmerzmittel mehr intus hatte. Das zog einmal richtig durch jeden Nerv im Gehirn, im Körper, überall. Ja.
Ich leide gleich mit.
Und bei dir?
Boah, ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, würde meinen hier, ich stürze in meinem eigenen Haus die Treppe runter, Steißbeinbruch auf alle Fälle dann auf die Top-10-Liste setzen. Dann meine Nasen-OPs, musste 2-mal wegen chronischer Sinusitis, nein, nicht wegen Schönheit, sondern wegen Krankheit mich operieren lassen, muss ich gerne mal dazu sagen. Die waren auch ordentlich, gerade so nach der OP, wenn du dann alles schön nachlässt, denkst du dir so, what the fuck, Alter, habe ich geboxt oder habe ich nicht geboxt? Warum tut das alles so weh? Sieht man ja auch so wunderschön verprügelt aus. Dann musste ich ja 2-mal, wie gesagt, drückt mich ja immer noch vor dem 3. Mal. Erfolgreich. Ja, was noch? Oh Gott. Und ich bin mal früher vom Pferd gefallen und das Pferd hat mir mit 16 auf meinen Fuß getreten, war nicht gebrochen, aber ich habe, glaube ich, jahrzehntelang einen blauen Zehennagel gehabt. Hat dann auch irgendwann nicht mehr wehgetan und das Nagelbett ist auch echt kaputt. Also da wächst nur noch komische Krummelzeug raus. Ja, das,
Man könnte jetzt den seelischen Schmerz vielleicht noch erwähnen. Also den hatte ich definitiv auch. Ich würde auch sagen,
oh,
dass
ja,
der ordentlich bei 8 bis 9 war. Das tat weh, ja.
Ja, seelische Schmerzen kann man auch haben, unabhängig von körperlichen Schmerzen. Also so eine richtig böse Trennung mit bösem Blut hatte ich auch schon. Also
ja, oder auch Depressionen, ne? Oder auch andere psychosomatische oder psychiatrische Erkrankungen vielleicht, ne?
Ja, so, und dann, was ich ja auch immer nicht so mag, ist so krasse Unehrlichkeit, Lügen, Betrügen, Bestehlen und so. Das sind so Kategorien, da kann ich gar nicht mit und das lastet mich dann auch.
Das tut auch weh, genau. Und da sagt man ja auch, das
Ja.
tut weh, ne?
Oh ja, das tut richtig weh. Herzschmerz kann auch ordentliche Skala sein, ey.
Ja, deshalb, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Genau, aber ja, also ich glaube, es gibt Menschen, man kann jetzt wieder sehr subjektiv sein. Es gibt Menschen, die würden jetzt behaupten, redet nicht so viel, ihr hattet noch keine Schmerzen. Ich habe
Oh
hier
ja.
Zwillinge aus mir rausgepresst oder so.
Oder ich habe Krebsschmerzen oder, ja. Es gibt
Genau,
bestimmt tausend
und
Menschen,
es gibt
die
aber
hatten
auch
mehr
Menschen, die
Schmerzen.
sagen, ach du meine Güte, ist das schlimm, ich hatte ja noch nie was. Ne? Also auch da wieder ganz subjektiv im Empfinden.
Und
Und
Männerschnupfen ist ja auch kurz vorm Sterben, ja. Dann werden wir wieder mit dem unterschiedlichen Schmerz empfinden.
Das auf jeden Fall, genau. Wobei ich das ja immer mag. Also das Thema Schmerz und Leid oder Schmerz und Jammern, das finde ich wichtig. Und ich möchte selber auch jammern mal dürfen. Also ich möchte gar nicht immer stark sein, ich will auch mal jammern dürfen und ich möchte auch, dass das jeder andere kann. Ich möchte, dass mal gejammert wird, ich möchte, dass man sich mal unwohl fühlt. Das muss irgendwie auch mal dazugehören und deshalb, gut, mein Freund oder mein Partner ist da jetzt gar nicht dramatisch, überhaupt nicht, aber oder auch andere, aber ich finde es okay. Ich finde das echt okay, wenn man das mal hat. Darf sein,
Was
gehört
ich
dazu,
nicht
ich möchte
mag, ist,
auch.
wenn man stundenlang, wochenlang rumjammert und sich nicht helfen lässt. So,
Du,
wenn
da
man
höre ich
dann
ja auf. Da bin ich, habe ja
so
keine
und dann
Eifersucht.
tausendmal irgendwelche Hinweise gegeben hat und die dann einfach nicht befolgt werden, dann mag ich das nicht.
Ja, da steige ich ja eh aus. Wenn ich zweimal was vorgeschlagen habe und die Person macht es nicht, dann ja, your cup of tea. Das ist dann dein Keks, mit dem du arbeiten musst. Egal bei wem, also ich bin da wirklich einfach
Ja.
so, ich kann es nicht ändern. Ich denke mir so, jetzt habe ich es zweimal gesagt, habe
Genau.
Hilfestellung gegeben und dann reicht es auch und ist das auch gar nicht mehr meine Baustelle und ist aber hart antrainiert, aber hilft auf jeden Fall im Alltag, ganz klar.
Genau, weil man ja sonst die Probleme anderer zu seinen eigenen macht. Das ist auch Gesunderhaltung im Beruf, da wären wir wieder. Wenn man
Genau.
sich nicht überhilft und dann mitleidet. So.
Genau, und Schmerzen können wir aus beiden Perspektiven eigentlich besprechen. Einmal könnten wir jetzt die Schmerzen einer Pflegekraft besprechen. Ich glaube, das machen wir auch nochmal. Aber wir haben heute mal den Fokus auf tatsächlich die PatientInnengruppen gelegt. Also wenn ein PatientIn zur Pflegekraft kommt und über Schmerzen klagt. Also wir haben jetzt diese Perspektive aufgemacht. Aber definitiv könnten wir auch ganz lange und ganz groß über die anderen Perspektiven sprechen. Werden wir bestimmt auch nochmal tun zu gegebener Zeit.
Genau, da sind ja auch gerade wieder große Umfragen auch von der Pflegekammer NRW zur Arbeitsbelastung, Gesundheit und Zufriedenheit und so weiter und so fort. Und auch zu den Berufskrankheiten, die wir ja alle so schön kriegen, die dann auch nicht anerkannt teilweise werden und so weiter. Also auch wir leiden, aber heißt ja nicht, dass wir leiden, weil wir diesen Beruf haben, da ist ja geil. Aber ja, könnte man auch mal wieder thematisieren, das stimmt.
Auf jeden Fall, da werden wir auch bestimmt noch mal was zu machen. Also wir werden bestimmt mal auch über Moral sprechen und Moral kann ja auch manchmal schmerzhaft sein. Also ethische Moral oder Stress und Moral, da hat man ja auch irgendwo manchmal Schmerzen dabei. Oder auch Burnout, gehe ich gerne zur Arbeit. Oder auch die Schmerzmittelabhängigkeit von Pflegekräften, die können wir auch
Oh
mal
ja.
unter die Lupe nehmen. Also da gibt es ganz viele Studien und Statistiken zu, was man gar nicht glaubt. Und das gucken wir uns aber alles an. Aber das haben wir jetzt schon mal aufgezählt. Also wenn ihr jetzt schon mal Interesse habt, guckt da einfach mal nach. Schmerzmittelabhängigkeit oder auch Schmerzmittelgebrauch, / Missbrauch von Pflegekräften, ist echt ein spannendes Thema.
Ja, ansonsten hören wir jetzt mal auf, dann kriegen wir immer mehr kreative Ideen. Du weißt ja, wir haben ja Folgen bis 2036.
Noch nicht
Ideen?
ganz.
Doch, doch, da sind wir dicht dran.
Wir kommen da langsam hin, wir nähern uns dem,
Genau.
genau.
Themen gibt es genug, die man besprechen kann. So,
Genau.
wollen wir ein bisschen wieder so machen? Wir erzählen erstmal so ein bisschen Theorie
Ja,
und dann
genau.
machen wir Fotos, Fotos und dann die
Genau.
Fälle.
Wir haben ja wieder unsere KI, die hat wieder Fotos gemacht, aber wenn wir Theorie machen, ich weiß nicht, ob das später da ist, das sagst du mir jetzt mal. Also ich habe hier auf meiner Liste heute stehen, damit ich das abhaken kann. Einmal die Schmerzarten, dann habe ich noch
Sehr
ein
schön.
Modell hier stehen, das können wir aber auch gerne später erst in den Analysen besprechen. Und ich habe hier noch ein Stufenschema zum Thema Schmerz stehen. Ja.
Stufenschema wäre ja Wissenschaft.
Genau, aber das Modell wäre ja auch Wissenschaft. Also sollen wir erstmal mit den Schmerzarten so allgemein anfangen, oder?
Ich denke auch schon ganz allgemein. Ich würde mal anfangen mit der Definition. Gibt es ja laut WHO die Definition von Schmerzen. Ich sage sie jetzt nicht wortwörtlich oder lese sie vor. Ich sage sie im Umlaut, wie ich sie im Kopf habe. Obacht, ja. Ich finde es auch immer schwachsinnig, Definitionen auswendig zu lernen, sage den Schülern auch immer. Weil man soll bei einer Definition immer wissen, was ist das, warum gibt es das und welche Auswirkungen hat das. So, auch bei Krankheitsbildern, so dass die Ursachen ein bisschen mit drin sind und dann und die Symptome ein bisschen mit drin sind. Und dann ist die Definition auch in eigenen Worten ziemlich gut. Und dann braucht man die nicht eins zu eins auswendig lernen. Totaler Blödsinn. Also Schmerzen an sich, was ist das? Das ist ein Signal vom Körper, passiert über die Nervenreizübertragung, sodass wir ja auch Schmerzen haben, zum Beispiel, wenn wir zu lange sitzen. Und das ist immer ein Signal, was uns sagen soll, irgendwas ist nicht in Ordnung. So, und je doller der Schmerz ist, je eher sollte man da hinhören. Deshalb sollte man sie sehr, sehr bewusst wahrnehmen, weil sie uns was sagen. Sie sind individuell. Ganz, ganz groß, sagt die WHO. Das heißt, ich kann niemanden Schmerzen absagen oder abreden, so viel zum Männerschnupfen. Wenn derjenige sich sehr krank und Schmerzen hat und Schmerzen äußert, dann hat er die auch, weil jeder Mensch hat ein anderes Schmerzempfinden. Ich erzähle dann immer von meiner Uroma, ja, zwei Kriegsgenerationen, ist nach einer frischen Oberschenkelhalsfraktur und OP sofort aufgestanden und hat gemeint, sie will keine Tabletten, weil die eine ganz andere Einstellung dazu hatte und wie sie was erlebt hat in ihrem Leben und sich dadurch so durchbeißen wollte mit über 98, ja. Und andere, wie ich, heute früh, nehmen gleich eine Tablette, wenn sie Kopfschmerzen haben.
Ja, wunderbar, genau. Und dann können wir ja noch mal kurz klären, es gibt einmal akuten und einmal chronischen Schmerz. Da unterscheidet man noch. Also ist der chronifiziert länger als 6 Monate da oder ist er eben akut? Und dann unterscheidet man grob drei unterschiedliche Schmerzarten. Einmal den nozizeptiven Schmerz, den gemischten Schmerz und den neuropathischen Schmerz. Und der nozizeptive Schmerz, das heißt, hier werden Gewebeschäden zu neuronalen Signalen umgesetzt. Das sind zum Beispiel Entzündungen, Traumata oder auch OPs, die stattfinden. Und der neuropathische Schmerz ist, wie gesagt, hier ist irgendwo am Nerv ein Defekt und dieser Nerv, der kann natürlich überall liegen. Das kann der Zahnnerv sein, also Zahnschmerzen sozusagen. Das könnte vielleicht auch ein Nerv im Kopf sein, den man sich eingeklemmt hat, wodurch Kopfschmerzen entstehen können. Oder eben auch ein Nerv im Fuß, der dann zum Beispiel Schmerzen verursacht. Und es gibt dann eben diesen gemischten Schmerz. Das ist eine Mischung aus beiden Varianten. Hier haben wir zum Beispiel Tumorschmerzen oder auch ja, sogenannte Rücken, also diese Rückenschmerzen. Das könnte zum Beispiel dazugehören. Also das sind so erstmal die drei groben Unterschiede, die es gibt.
Sehr gut. Von dem her wollen wir gleich schon die Fotos machen und den Rest dann, aber wird natürlich dann ganz schön viel am Ende, wa?
Oh, naja, warten wir. Nö, eigentlich, ich glaube nicht, aber meine Empfehlung wäre, dass ich dir erstmal sage, ich habe drei verschiedene Bilder mitgebracht. Einmal von der Sarah und einmal von dem Herr Haller. Und dann habe ich noch eine junge Frau mit dabei. Aber ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal mit der
Kind.
Sarah an.
Sarah.
Genau, das
Die
junge Mädchen.
Sarah hat dunkle Haare, dunkelbraune Haare, trägt ein graues T-Shirt, eine Jeanshose, ist so nach vorne gebeugt, sieht so ein bisschen traurig auch aus irgendwie und die quält. Wenn man sich so nach vorne beugt, würde ich jetzt tippen, entweder Rückenschmerzen oder Unterleibsschmerzen. Irgendwie so würde ich jetzt tippen oder Kopfschmerzen.
Ja, ganz schön gekräuselte Stirn, ne?
Ja, genau. Und sie ist barfuß und sitzt auf dem Boden.
Ah, du beschreibst gerade die junge Frau.
Ja, war das verkehrt? Weil das andere ist ja ein Kind.
Ja, genau, Sarah ist 7 Jahre alt.
Ach so, dann muss ich das Kind beschreiben. Entschuldigung.
Alles gut. gar kein
Das
Thema.
Kind hat hellbraune Haare, wie heißt das, Straßenköterblond? Hat
Ja.
sehr, wirklich, die hat eine sehr gekräuselte Stirn, also könnte Kopfschmerzen sein. Und auch der Mund ist so leicht geöffnet, also sieht so nach diesem Schmerzlaut aus, so, na, so sieht Daisys Ausdruck aus irgendwie.
Okay,
So,
sehr
der
schön.
Arm ist so ein bisschen zur Seite gedreht, sodass sie sich auch so ein bisschen selbst umarmt. Davor liegt so ein Kissen, so als ob sich das Kissen so an die Brust drückt. So ma macht man ja manchmal, dass man irgendwas in den Arm nimmt und sich dann irgendwie
Daran
damit
festhält.
stützt,
Ja.
daran festhält, um den Schmerz auszuhalten. Genau. Ja.
Genau. Und dann erzähle ich dir da einfach mal die Geschichte zu ihr, oder?
Gerne.
Dann hast du da Hintergrundwissen zu. Also ich habe ja schon gesagt, Sarah ist 7 Jahre alt, sie geht in die erste Klasse und seit Beginn der Schule vor 8 Monaten hat sie ständig Kopfschmerzen. Sarah erbricht häufiger, hat schon viele Tage in der Schule gefehlt. Sie ist blass, hat an Gewicht verloren und mit anderen Kindern spielt sie immer seltener. Ambulante Untersuchungen ergeben keinen krankhaften Organbefund. Zur endgültigen Abklärung wird Sarah in die Klinik eingewiesen. Die Anamnese ergibt, dass sie große Angst vor einem Jungen in ihrer Klasse hat, dass in ihrer Familie Familienmitglieder mit einer Erkrankung und Schmerzen besondere Aufmerksamkeit bekommen. Die Mutter bleibt rund um die Uhr bei der Tochter. Sie begleitet ihre Tochter zu allen Untersuchungen und ist sehr kooperativ. Als sie vormittags kurz die Station verlässt, bekommt Sarah eine erneute Schmerzattacke. Sie jammert leise vor sich hin, ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. Als die Mutter zurückkommt, ist sie sehr besorgt. Sie weint und beklagt den Zustand ihrer Tochter. Sie gibt an, dass sie in solchen Fällen sich sehr hilflos fühlt und nicht weiß, wie sie ihrer Tochter helfen kann. Und Sarah reagiert dann immer mit stärkeren Schmerzen. Eine Darstellung aus dem Thieme Verlag. Die haben wir ein bisschen ummodifiziert, aber grundlegend aus dem Thieme Verlag.
Ich überlege gerade, ob es Fachbegriffe gibt, die wir erklären müssen, aber ich glaube nicht, oder? Anamnese müsste man eigentlich wissen. Das ist das Vorgespräch oder Informationssammlungsgespräch. Ansonsten müssten eigentlich keine großartigen Fachbegriffe drin sein. Ergänz mich, wenn ich jetzt
Nee,
eins
ich habe
übersehen
auch
habe.
keine großartig erkannt. Da bist du richtig. Also,
Ja.
wenn, dann müssen Sie nachfragen oder uns den Hinweis geben, aber ich glaube, das ist eigentlich relativ verständlich.
Ja, denke ich auch.
Genau. Was ist dein erstes Gefühl zu Sarah?
Ja, ist immer schwierig bei Kindern und dann ist man natürlich auch auf andere Aussagen der Familie oder so oder Beobachtungen vielleicht auch. Man macht ja dann eh immer auch eine Familienanamnese und muss auch die Eltern befragen. Die Mutter bleibt ja hier rund um die Uhr bei der Tochter, was ja dann auch gut ist und oft ja auch so gemacht wird, dass die dann Familienzimmer oder ähnliche kriegen oder ein Beistellbett bekommen und so weiter. Es ist natürlich auch krass, dass sie dann wieder eine Schmerzattacke hat, so dass ich mir denke, puh, okay, offensichtlich A, nicht gut eingestellt oder irgendwas nicht gut diagnostiziert oder irgendwas ist dann nicht so gut gelaufen, wenn da eine erneute Schmerzattacke ist. Und das verstehe ich, dass man sich dann hilflos fühlt, so. Also du machst dir Sorgen und kannst deinem Kind nicht helfen. Ich glaube, da müsste, also würde ich jetzt vermuten, jedes Mutterherz mitbluten und dass man da mit Schmerzen hat, so. Wäre jetzt mal, also, hab keine Kinder, aber ich würde vermuten, dass das so ist. Oder wurde mir auch schon mal von Müttern so berichtet. Ansonsten, das sind so erstmal meine ersten Eindrücke. Und bei dir?
Ja, ich will noch gar nicht in die Analyse gehen, das können wir nachher gerne zusammen machen mit allen.
Genau.
Aber ich persönlich vermute ganz stark, dass das bei ihr wirklich ein psychologischer Schmerz ist. Also sie hat halt Angst vor jemandem in der Schule. Die Angst kann sich durch diffusen Schmerz äußern. Das ist bei Kindern häufiger so. Stellt sie oder Sarah bemerkt ja auch oder nimmt wahr, dass in der Familie Menschen mit Schmerzen ernst genommen werden, dass man da zuhört, dass man da Beachtung erfährt. Und das ist dann ja halt auch eine Strategie, die man fahren kann, um vielleicht zusätzlich Unterstützung zu bekommen oder sich wohlzufühlen oder besonders umsorgt zu werden in einer Phase, wo man sich als Mädchen jetzt gerade eh nicht wohlfühlt, ne?
Aber jetzt würde wieder der Laie fragen, sie hat ja auch Gewicht verloren und erbricht.
Ja, aber das kann ja auch die psychosoziale Situation sein. Also sie hat ja Stress und Angst und das ist ja wie Mobbing und da isst man ja auch nicht gerne. Und Erbrechen, gerade Erbrechen ist bei Kindern ein ganz großes Anzeichen oftmals, dass sie auch, das ist auch eine Vermeidungstaktik, die
Oh
reagiert
ja,
sehr
mein
viel
Bruder
mit
hat das
Stress
immer
drauf.
gekriegt.
Bitte?
Bruder hat das hingekriegt. Auf Knopfdruck hat der morgens erbrochen, wenn er keinen Bock hatte, zur Schule zu gehen oder eine Klausur ansteht. Und dann durfte er zu Hause bleiben. Und dann kam ich nachmittags von der Schule und der war topfit und hat Videospiele gespielt. Verstehst du? Also.
Ja, klar. Er
Ja,
hat halt diese Methode genutzt, um halt zu Hause bleiben zu können. Und jetzt hat das eben. Sarah nutzt es halt anders, beziehungsweise nutzt es vielleicht auch gar nicht. Also ich meine das jetzt auch nicht so negativ, dass sie es wirklich nutzt, sondern das kann schon so ein auslösender Faktor sein, ne? Also, ja.
Kann natürlich auch was Ernsthaftes sein.
Auf jeden Fall.
Man muss nicht immer nur Psyche sein, so.
Ja, ja.
Also, aber man sollte beides untersuchen, auf alle Fälle.
Genau, aber aus dem Fall, also wenn ich denn jetzt als Schüler so lesen würde und man soll ja schon Fälle schreiben in der Schule und es ist ja ein Teamfall, ne, für die Arbeit, für die Schule, dann würde ich jetzt auf diese Fährte gehen und fände es jetzt nicht okay, wenn der Lehrer jetzt eine andere Lösung hätte, weil jetzt bin ich durch den Fall auf dieser Fährte unterwegs, ne? Und das müssen sich Lehrer halt oder ja Buchverlage auch immer gut überlegen, was macht man auf als Weg, wohin recherchierst du dann als Schüler? Jetzt bist du auf dem Weg und jetzt soll ich in beide Richtungen denken, soll ich mich auf einen Weg machen oder, ne? Das ist dann immer schwierig. Also gerade für Auszubildende.
Na gut, wollen wir erst mal weiter, bevor wir uns hier wieder fest diskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja. So, dann sage ich dir mal, wen ich als nächstes mitgebracht habe und den hast du auch schon kurz gesehen, das ist der Herr Haller.
Jo.
Wer ist denn das? Wen siehst du denn da vor dir?
Ein etwas älterer Mann. Würde auch wieder denken, der arbeitet noch und müsste zwischen 50 und 60 sein, hat einen schönen weißen Rauschebart und grau melierte Haare, weiß-gräuliche T-Shirt an, aber weiß irgendwie und dann so eine dunkelblaue Jacke wahrscheinlich noch, weil der Arm so ins Bild reinragt. Darum geht es sein, ich weiß nicht, das ist ein bisschen unscharf, ich muss mal größer machen. Und der hat auf alle Fälle die Hand an der Stirn, sieht auch aus wie Kopfschmerzen. Die beide Kopfschmerzen haben. Werden wir ja gleich hören, ob das ähnliche Schmerzen sind, die du hier uns auspackst. Aber auf alle Fälle sieht er nach Kopfschmerzen aus, ja.
Okay, dann löse ich das auch mal so ein bisschen auf, was mit dem los ist. Der Herr Haller, der ist 54 Jahre alt und wird mit einem Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus eingewiesen. Aha. Seit ungefähr einem Jahr klagt er immer wieder über Rückenschmerzen. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen vor allem abends nach der Arbeit auftreten, wenn er zur Ruhe kommt. Seit einer Woche verstärken sich aber auch die Schmerzen und haben auch am Tag eine Schmerzintensität von circa 7. Herr Haller berichtet, dass neben den ziehenden, ins rechte Bein strahlenden Schmerz jetzt auch noch zeitweise Sensibilitätsstörungen hinzukommen und seitdem kann er nachts auch sehr schlecht schlafen. Eigene Darstellung.
Ja, klingt nach klassischem Bandscheibenvorfall. Vor allen Dingen, wenn es dann auch schon steht, dass er damit ins Krankenhaus eingeliefert wird, hat er sich ja ambulant wahrscheinlich schon behandeln lassen vom Hausarzt oder Orthopäden. Dann sind bestimmt auch schon MRT-Bilder und ähnliche gelaufen. Da muss ja der Befund schon feststehen, weil es steht ja nicht Verdacht auf, sondern...
Na, es gibt ja auch die chronische Variante davon. Genau. Ne? Also es muss ja nicht immer die akute sein. Und jetzt steht da auch wieder eine Zahl. Und wir haben vorhin auch beide Zahlen genannt. Ne? Und
genau.
Jetzt weiß ja immer nicht jeder, warum wir Zahlen nennen. Das erklären wir nachher bestimmt ausführlicher, aber es hat einen Grund.
Nö, wir machen es jetzt mal an der Stelle, oder? Wollen wir ein bisschen ausführlicher? Also NAS ist die Abkürzung, numerische Ranking-Skala. Und das ist der Fachbegriff für eine Skala, die wir benutzen, um halt Schmerzen zu erfragen. Die ist auch wissenschaftlich evidenzbasiert und relativ simpel. Man soll dann halt und fragt den Patienten natürlich immer, wie stark sind denn ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. Kinder gibt es das auch mit Abbildungen, Emojis, so beschreibe ich es mal, mit Smileys. Wo sie dann auf die Gesichter zeigen können. Und es gibt auch spezielle für Demenzerkrankte oder nicht kognitiv äußerbare Patienten oder orientierte Patienten, um dann Schmerzen einzuschätzen. Die haben dann andere Marker, wo wir dann nach Schweiß und kalten Nassschweiß, gekräuselter Stirn, Gänsehaut, zusammenziehen, zusammenzucken und also was gucken. Weil die ja nichts sagen können. Und das sind so die Schmerzassessment. Ansonsten fragt man natürlich auch noch sehr detailliert nach der Schmerzbeschreibung, korrekt? Na, wo ist der Ort genau? Wie lange haben sie die? Wie oft kommen die vor? Sind die dauerhaft oder ab und anschwellend? Sind sie, wie viele Stunden bis denen die schon oder Minuten, also wirklich die konkrete Zeit. Und dann fragt man auch nach so Charakteristika des Schmerzes, also stechend, pochend, klopfend, piekend,
ziehend.
Ziehend, genau.
Genau, und deshalb eben die Zahl von 1 bis 10 und er sagt 7. Ich habe ja vorhin gesagt 10, wüsste, es ist halt mein der stärkste Schmerz bisher gewesen, deshalb würde ich jetzt auch 10 ansetzen, aber wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe nicht so viel, aber genau. Ja.
12 darf man dann übrigens nicht sagen.
Könnte man auch sagen. Ich weiß nicht, was dann passiert, ne? Genau. Sensibilitätsstörung wäre noch ein Fachwort. Das heißt, hier kann es kribbeln oder Veränderungen in der Berührung oder in der Wahrnehmung kommen, ne?
Taubheitshöhe und so.
Ja, sowas. Genau. Ja, und dann habe ich dir noch eine letzte Geschichte mitgebracht, die kennst du auch nicht. Und zwar ist es die von der Kim. Die hast du anfangs schon beschreiben wollen. Willst du weitermachen?
Ach ja. Ja, die müsste ja dann jünger sein. Die müsste auch jünger sein als wir, wenn ich jetzt so schätzen würde. Ich würde jetzt sagen, die ist irgendwas zwischen 20 und 30, so wie die aussieht. Und nochmal, ich beschreibe sie nochmal. Sie hat eine Jeanshose an, ist barfuß, sitzt auf dem Boden, krümmt sich nach vorne, sieht irgendwie nach Unterleibsschmerzen oder Rückenschmerzen aus, eventuell Kopfschmerzen, aber die Gesicht ist schon noch relativ glatt. Ein bisschen gekräuselt ist die Stirn, hat schöne rote Lippen und sehr dunkelbraune Haare, so ein schönes Schokoschwarzbraun, mag ja diese Haarfarbe. Ja, aber sie sieht traurig und schmerzgeplagt aus.
Genau, also Kim hat jetzt gar kein Alter, der habe ich gar keins gegeben. Aber Kim sitzt eigentlich in ihrem Zimmer, starrt aus dem Fenster, der Regen prasselt gegen die Scheibe und durch den grauen Himmel kann man eigentlich gar nicht wirklich die Tropfen erkennen. Und dieser regnerische Tag passt auch perfekt zu ihrer Laune, denn Kim hat schreckliche Menstruationsschmerzen. Ihr Unterleib fühlt sich an, als würde er in 1000 Stücke zersplittern und jede Bewegung war einer Qual. Seufzend griff Kim nach der Wärmflasche, die auf ihrem Bett lag, drückte sie fest an ihrem Bauch. Sie hat alles versucht, um die Schmerzen zu lindern. Schmerzmittel, Entspannungsübungen, Tee und sogar Meditation. Doch an diesem Tag schien nichts zu helfen. Kim war nicht nur körperlich erschöpft, sondern auch emotional. Die Schmerzen machten sie reizbar, launisch und sie hatte sich von all ihren Plänen für den Tag verabschiedet. Eigentlich hatte sie vorgehabt, mit ihren Freunden ins Kino zu gehen und danach in ihrem Lieblingscafé zu brunchen. Stattdessen lag sie eingewickelt in ihrer Decke auf dem Bett und versuchte, die Schmerzen zu ertragen. Ihr Handy klingelte und Kim sah auf das Display. Es war ihre beste Freundin und sie hatte die Nachricht geschickt. Hey Kim, wie geht's dir heute? Wir vermissen dich, ist alles in Ordnung? Kim seufzt und tippt eine Antwort. Hey, ja, danke, dass du fragst. Ich habe schreckliche Menstruationsschmerzen und kann leider nicht kommen. Vielleicht ein anderes Mal. Es dauert auch nicht lange, bis sie eine Antwort bekommt. Oh nein, das ist aber schade. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Wir vermissen dich. Lass es uns unbedingt nachholen, wenn du wieder fit bist. Kim lächelte schwach und schätzte sich glücklich, dass sie so verständnisvolle Freunde hatte und dass sie sich darauf verlassen konnte und wusste, dass auch nichts passiert, wenn sie mal einen schlechten Tag hat. Auch eine eigene Darstellung.
I feel it heute.
kann ich nachvollziehen. Genau. Das heißt, jetzt haben wir die drei Fälle eigentlich gehört. Jetzt könnten wir anschließend in die Analyse gehen. Also einmal so ein bisschen zusortieren, was wo reingehört. Pflegephänomene, genau. Pflegeprobleme und können dann auch noch mal ein bisschen mit Wissenschaftlichen um die Ecke kommen. Richtig?
Korrekt.
Genau. Und Liane hat ja unsere drei Bilder noch so schön beschrieben. Denkt bitte dran, das sind KI-gesteuerte Bilder. Die sehen ein bisschen manchmal anders aus, ein bisschen verzerrter. Aber sie sind, wie gesagt, von der künstlichen Intelligenz erzeugt, sind keine echten Menschen. Aber können euch noch mal helfen, ein besseres Gefühl für die PatientInnen zu bekommen. Schaut doch dafür gerne auf Instagram.
Schön, hast du das gesagt. Wunderbar. Und schickt uns immer einen Applaus, wenn wir schon dabei sind. Weil, und ein Feedback. Ein Feedback per Privatmessage. Wir wollen gerne Feedback, auch Feedback zu den Bildern. Wenn wir das weitermachen, findet ihr das cool oder nicht so cool? Einfach mal bitte ein Feedback schicken. So, Analyse. Kompetenzbereich 1.
Ja, Phänomen.
Ja, Phänomen.
Schmerz ist ein Phänomen, ja. Das
genau.
Ist das Wichtigste schon mal, das kann man vorab packen. Ganz subjektiver Schmerz, man darf es auch wirklich so beschreiben, subjektiver Schmerz.
Man unterscheidet aber hier auch ganz, ganz doll akut oder chronisch. Ich würde mal denken, Fall 1, das Mädchen, 8 Jahre, scheint akut zu sein. Wenn es immer wiederkehrend ist, dann ist es immer so, ist es dann rezidivierend und könnte man sagen, das ist dann doch chronisch. Müsste länger als 6 Monate, dann redet man von chronisch.
8 Monate.
8 Monate mittlerweile, okay. danke.
Nein, nee, entschuldige. Also die Sarah hat 8 Monate Schmerz.
Ach so, gut. 6 Monate meint die Krankenkasse, muss eine Krankheit bestehen oder immer wiederkehrend bestehen. Und deshalb ist sie dann chronisch. Und sie hat 8 Monate laut Fallbeispiel, also ist bei ihr chronisch. Der Mann hatte ja wohl auch schon länger mit seinem Bandscheibenvorfall. Da hast du ja schon angedeutet, dass das ein chronischer Bandscheibenvorfall ist. Nicht alle operiert man und die werden ja dann vielleicht auch irgendwann schlimmer. Und deswegen sind wir da wahrscheinlich auch eher beim Chronischen. Und die Dame, Kim, die heute die gleichen Schmerzen hat wie ich, nämlich Unterleibsschmerzen, scheinen auch chronisch zu sein, könnte Endometriose, das ist richtig ausgesprochen, oh Gott, ich kann den Begriff manchmal nicht aussprechen, sein, kann man ja nur sagen, was das ist, aber ich würde denken, dass sie alle drei chronische Schmerzen haben.
Naja, bei Frauen wäre es jetzt, das mit der Kim, ne, also da wäre dieses Rezidivierende, ne, also an sich kommt es jetzt eben drauf an, ist es nur die Periode, wäre es rezidivierend und wäre es Endometriose, was wir noch nicht genau wissen, dann könnte man auch über chronischen Schmerz sprechen, ja.
Da haben die ja auch Schmerzen, wenn die nicht die Regel haben, genau.
Ja, das kann da auch vorkommen.
Genau, aber laut Nanda unterscheidet man erstmal nur akut und chronisch.
Und dann kommen für mich persönlich an erster Stelle Persönlichkeitszüge oder an zweiter Stelle Persönlichkeitszüge, nämlich wie gehe ich mit dem Schmerz um? Es gibt ja Menschen, die ziehen sich zurück, es gibt Menschen, die weinen, das wäre dann ja auch wieder ein Pflegeproblem, Rückzug, Isolation, Weinen, Trauer. Aber wir haben ja auch gelesen, Kim ist auch schon launisch, die ist genervt. Also auch das könnte jetzt zum Beispiel ein Pflegephänomen, ein Pflegeproblem sein. Aggression könnte passieren, ne? Also hier kommt es jetzt wieder auf die Persönlichkeit des Menschen an, wie er mit den Schmerzen umgeht. Und da macht sich dann ja ein weiteres Pflegeproblem auf, was auch wieder sehr individuell ist. Aber das überseht bitte nicht, das vergesst bitte nicht. Wir nehmen gerade auch Schmerzpatienten manchmal als sehr ungeduldig, als sehr meckrig wahr. Und das hat einen Grund. Die haben halt Schmerzen.
Oh ja.
Da darf man meckrig sein, da darf man ungeduldig sein. Da ist man genervt, man hat Schmerzen, man hat seine Ruhe, es tut alles weh und jetzt kommt da irgendwer rein und macht alles falsch oder macht alles anders. Und die schlechte Laune oder die Miesgestimmtheit, die hat die Person ja dann nicht wegen der anderen. Also, dass sie einfach den Hintergrund immer da oder die Bezüge setzen könnt. Ne? Also, dass die Persönlichkeit der PatientInnengruppen definitiv auch ein Pflegeproblem sein könnte.
Absolut. Also, ich weiß das auch, dass man da sehr genervt sein kann und das hat nichts mit der Menstruation zu tun, sondern grundsätzlich, wenn man Schmerzen hat, kann man schon sehr genervt sein. Ja, bei dem Herrn kommt mir ja natürlich auch noch körperliche Mobilität beeinträchtigt, bei dem Bandscheibenvorfall hinzu, vielleicht so ganz individuell, obwohl körperliche Mobilität beeinträchtigte Schmerzen grundsätzlich sein kann, weil wenn ich Schmerzen habe, auch wenn es nur Kopfschmerzen sind, mein Beispiel hat früh, gerade doof gewartet, hatte Kopfschmerzen und hat keine Lust aufzustehen, dann bin ich liegen geblieben. Man ist dann noch langsamer, also ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht bis zur S-Bahn. Also man ist unter Schmerzen, auch wenn es nur Kopfschmerzen sind, in der Mobilität beeinträchtigt.
Ja, also die alltäglichen Lebensaktivitäten sind beeinträchtigt, ne? Und wenn wir jetzt nochmal an Sarah denken, also Sarah, das kleine Mädchen, ne, die erbricht. Sie hat Kopfschmerzen. Ja. Die Kopfschmerzen
sind immer
stärker. Sie hat abgenommen, sie ist blass.
Also Mangelernährung bei ihr dann auch noch.
Ja, wissen wir noch nicht, aber vielleicht, genau, auf jeden Fall muss es unter Beobachtung sein, ne? Also da ist dann sozusagen noch eine Menge nebendran los, ne? Und Kim arbeitet jetzt zum Beispiel mit einer Wärmflasche, die ist ja im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen, wäre die eher verboten. Nicht, weil Wärmflaschen verboten sind, sondern weil da eben heißes Wasser drin ist und die Verbrühungsgefahr sehr, sehr hoch ist. Genau. Und es gibt aber eben auch PatientInnen, die bringen sich das mit ins Krankenhaus, weil sie wissen, dass nur das hilft. Dann nehmt die bitte nicht weg, sondern klärt sie nochmal auf, schreibt es ein. Und auch eine Wärmflasche kann kaputt gehen, die kann auslaufen, dann gibt es auch Verbrühungen. Also an sich, wenn PatientInnen drauf besteht und sich ihr eigenes Ding da mitbringt, bitte sollen sie es tun, aber klärt bitte auf und guckt da einfach nochmal bedeutend dahin.
Wir haben ja sonst diese Kälte-Wärme-Packs, die man warm macht in der Mikrowelle oder im Wasserbad.
Das hilft doch nicht, entschuldige bitte, aber wenn, dann müssen das 100 Grad heißes Wasser auf dem Bauch sein, also.
Ey. 100 Grad heißes Wasser auf dem Bauch.
Naja, frisch gekocht, ab in die Wärmflasche und dann ruf auf den Bauch. Also sonst hilft doch nichts.
Immer weiter.
Na
Ich
gut.
würde noch so Sachen zur Integrität der Person, also Bewältigungsformen der Betroffenen, Coping, ist es genügend oder ungenügend, dann Anpassung, ist die beeinträchtigt oder nicht, dann ist die Bewältigungsform vielleicht defensiv und dann der Genesungsprozess, ist der beeinträchtigt, zum Beispiel bei dem Herrn mit dem Bandscheibenvorfall auf alle Fälle. Das sind noch so Sachen, dann vielleicht noch so Wissensdefizit, das könnte ich ja fast überall immer so ein bisschen hinpacken, haben die Ahnung davon, von ihrer Krankheit. Und die Eltern muss man ja auch mit aufklären, dass hier vielleicht auch noch andere Dinge wie die Angst vor dem Kind, was du vorhin gesagt hast und so, dann würden wir ja schon fast rüberrutschen. Genau, Machtlosigkeit fällt mir noch ein.
Ja, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, genau. Ja, und dann rutschen wir doch rüber in den Kommunikationsbereich.
Ja, gut.
Und das Erste, was wir hier kommunizieren müssen, sind eben diese Assessments. Also wir müssen einmal jedem Patienten erklären, wie ich ihn abfrage. Du hast vorhin so ein paar Bögen erwähnt. Es gibt nämlich die KISS-Skala, es gibt die Smiley-Skala, es gibt eben die NRS-Skala. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Skalen, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt auch extra Skalen für Säuglinge oder für Menschen im Koma, also für bewusstlose Menschen, um da zu erkennen, ob jemand Schmerzen hat oder nicht. Aber bevor jemand natürlich eben einen Schmerz beantworten kann, muss ich dem auch erstmal erklären, was ich da frage und so weiter und so fort. Also ganz wichtig, Fragen stellen, nachfragen, erklären, mehrfach am Tag nach Schmerz fragen und auch und dann ganz wichtig auch immer, wie ist der Schmerz in Bewegung, wie ist der Schmerz in Ruhe, also diesen Unterschied auch ganz klar nochmal definieren. Das sind so die ersten Sachen. Also erstmal aufklären über zum Thema Schmerz.
Absolut. Und wir müssen ja auch da eine riesen Anamnese machen und eine riesen Informationssammlung. Hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, dass wir 1000 Sachen zum Schmerz abfragen. Man kann beraten auch zum Schmerztagebuch, gerade in dem ersten Fallbeispiel, dass die Eltern dann Schmerztagebuch führen, um hier herauszufinden, in welchen Situationen und wann genau und in welchem Zusammenhang die Schmerzen bei dem Kind auftreten, um dann vielleicht auch eher einschätzen können, sind die körperlich oder sind die vielleicht doch aufgrund dieser Auslöser und psychisch bedingt. Das hilft dann immer, um das wirklich visuell und ganz intensiv zu reflektieren. Da ist ein Schmerztagebuch eigentlich manchmal gar nicht schlecht. Also wird oft empfohlen, auch bei Migräne und Ähnlichem. Was fällt mir noch ein zur Kommunikation? Auf alle Fälle sehr empathisch, ruhig, geduldig, aktiv zuhören, paraphrasieren, fragen, ob alle verstanden wurde. Weil wenn man Schmerzen hat, ist man super unkonzentriert. Man hört nur mit halbem Ohr zu. Da sollte man auf alle Fälle mal nachfragen und sich wiederholen lassen, ob das jetzt verstanden wurde. Die sind jetzt nicht doof automatisch, weil man Schmerzen hat, aber man kann sich halt einfach nicht gut konzentrieren, gerade wenn die Schmerzen des Todes auf Skala 10 sind.
Eine ganz, ganz wichtige Frage müsst ihr stellen, und zwar Allergien. Es gibt ja
Ja.
Schmerzmittelunverträglichkeiten, Schmerzmittelallergien. Das ist eine ganz wichtige Frage, an die ihr bitte denken müsst.
Gut, gehen wir rüber in den nächsten Bereich, Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten. Haben wir super viel. Ich würde mal als erstes mit der ersten Hilfe anfangen, weil das ja auch oft vorkommt, dass man jemanden mit Schmerzen vorfindet. Und da gibt es in der ersten Hilfe auch so eine Pechregel. Kennst du die?
Oh, ja, aber ich wüsste jetzt nicht mehr jeden Buchstaben tatsächlich.
P ist für Pause. Also man kann ein bisschen tapfer sein und den Schmerz vielleicht auch erstmal ignorieren und weitermachen, hilft aber nicht. Man sollte das nicht riskieren, weil die Schmerzen sagen uns ja was, der Körper möchte uns was sagen. Und dass keine weiteren Schäden entstehen, sollte man Pause machen. P steht also für Pause, sofort überlegen, hinlegen, hinsetzen. Ich heute früh bin noch länger liegen geblieben und so. Wenn es eine verletzte Körperstelle ist, wie aufgrund vom Unfall, Sportunfall oder ähnlichen, die ruhig stellen, das sollte man als erst machen. Pause, ruhig stellen, sozusagen. Bei einer Sportverletzung steht dann das E für Eis, Kühlung, umknicken oder ähnliches und so weiter. Umliegende Gewebe und Stelle angucken und so weiter. Also auch für Einblick sozusagen, Eis oder Einblick, dass man das genau anguckt, die Körperstelle, die wehtut und die vielleicht abtastet oder genau inspiziert. C steht für Kompression, also ein Verband, elastische Binde, dass man das ein bisschen hochbindet oder bei zum Beispiel Schulterverletzungen sagt man ja auch, man soll die Schulter möglichst dann ein bisschen an den Körper ran, quasi in 90 Grad den Ellenbogen halten und das dann so rüberbinden. Fachbegriff Gilchrist-Verband, wollte ich jetzt extra nicht sagen, sondern ein bisschen beschreiben. Also das irgendwie stützen, das Gelenk stützen. Man kennt das ja auch so aus Filmen, da wird dann irgendwoher ein Stock noch genommen und das rechts und links neben das Gelenk gepackt und umgebunden und so weiter. Das ist mit Kompression oder Halt ruhig stellen, Haltung erzeugen und irgendwas einen Verband machen. Das ist mit drittens Kompression gemeint. Und viertens ist hochlagern. Gerade bei Extremitäten, wenn sie verletzt sind, ist es gut, wenn das Körperteil, Extremitäten sind Körperteile, also Arme und Beine, irgendwie hochgelagert werden bei verletzten Händen und so weiter, dass die Blutzufuhr ein bisschen vermindert ist und da nicht so viel Gewebeflüssigkeit und Schwellungen entstehen können. Ansonsten atmen in die Rettungsstelle bei akuten Unfällen. Wenn wir jetzt von der ersten Hilfe bei Schmerzen und Verletzungen reden. Was haben wir noch?
Ja, sag.
Ich wollte dich gerade fragen, was haben wir noch im intra- und interprofessionellen Arbeiten?
Wir haben die Pain Nurse oder die algeosologische Fachkraft oder die Fachkraft für spezielle Schmerzpflege. Sie heißen unterschiedlich in unterschiedlichsten Bundesländern. Man kann auf jeden Fall eine Qualifizierung oder auch eine Weiterbildung machen, je nachdem, was man sich wünscht und möchte. Und sich nochmal spezifischer mit dem Thema Schmerz auseinandersetzen, kann dann auch nochmal spezielle Schmerzpumpen bedienen und so weiter und so fort. Das gibt es auf jeden Fall, ist mittlerweile in ganz vielen, gerade onkologischen Settings beziehungsweise Settings, wo mit viel mit Schmerzen gearbeitet wird, auch Stamm sozusagen, also Stammpersonal vorhanden als Besprechung oder Ansprechpartner. Und dann wäre natürlich Ansprechpartner Nummer eins der Arzt, weil nur der darf Medikamente anordnen und den brauchen wir.
Und ansonsten natürlich auch unsere Therapieberufe, weil auch ein Ergo- und Physiotherapeut kann helfen, weil Mobilität ist super wichtig. Bei den meisten der Schmerzen, Ruhigstellung auf Dauer ist nicht die Lösung, weil da Muskulatur abbaut und die Schmerzen schlimmer werden. Gerade beim Bandscheibenvorfall sagt man ja, man muss Muskulatur aufbauen und durchaus erstmal sich in die Schmerzen reinbewegen, um dass es besser wird. Meistens werden die auch großartig dann mit BTM und ähnlichem eingestellt, dass die gut trainieren können, bis man die dann wieder runterfährt, weil die Muskulatur sich wieder aufgebaut hat und die Bandscheibe wieder halten kann. Zum Beispiel wäre jetzt eine konservative Behandlungsmethode bei Bandscheibenvorfällen. Also wir brauchen auch die Therapeuten und sollten dann auch sagen, wenn jetzt irgendeine Therapie ansteht, du, der hat heute Schmerzen, die sind so und so. Wenn du nachher Therapie machst, sag mir Bescheid, gib dem vorher was, muss ja eine halbe, dreiviertel Stunde je nach Medikament einwirken. Im Optimalfall gibt man meistens ja vor Mobilisation Tropfen. Schmerztropfen, weil die schneller wirken nach 15 bis 20 Minuten. Tabletten kann bis zu eine Stunde dauern, gerade wenn man vorher was gegessen hat. Sollte man ja auch oft, weil die gehen ja auch gerade auf die Magenschleimhaut, so dass wir da auf alle Fälle mit den Therapeuten gut auch uns absprechen sollten, weil die müssen ja nun nicht zum Schmerzplattenpatienten rennen.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und es gäbe ja sonst auch noch alternative Methoden, die man nutzen kann, wie jetzt auch die Kim schon ausprobiert hat. Tees, Meditation, Ablenkung, Wärme, Kälte. Also es gäbe noch Möglichkeiten, um mit dem Schmerz auch nicht medikamentös zu arbeiten. Aber wenn wir medikamentös mit dem Schmerz arbeiten, was wir irgendwann machen werden müssen, gibt es eine Vorgabe dafür. Und das ist das WHO-Stufenschema, nach dem sich jeder Arzt und auch jede Pflegekraft so ein bisschen richten muss, beziehungsweise das sind so die Hinweise von der Weltgesundheitsorganisation hervorgerufen. Liane, willst du da ausführlicher was zu sagen?
Ich mach
dazu. Yes, okay. Also in der ersten Stufe gibt es zum Beispiel die nicht-opioiden Analgetika, also wo keine Opiate drin sind, also keine Betäubungsmittel. Das sind dann zum Beispiel unsere Paracetamole, das ist unser Novalminsulfon, das ist unser Ibuprofen, unser Diclofenac beispielsweise. Das ist die
Apotheken,
erste Stufe.
Ich erkläre auch oft Apotheken.
Apothekenpflichtig, genau.
Genau, kann man dann mal Apotheke kaufen, genau.
Genau, also ich wüsste nicht, dass man irgendein Schmerzmittel bisher in der Drogerie kaufen kann, wie in Spanien, Italien oder in anderen EU-Ländern. Das kann man da ja. Das gibt es bei uns nicht. Also jedes Schmerzmittel ist immer apothekenpflichtig. Aber verschreibungspflichtig kommen wir als nächstes zu, nämlich zwischen Stufe 1 und Stufe 2, da ist ein bisschen die Milligrammzahl ausschlaggebend, kommen wir dann eben auch zu dem verschreibungspflichtigen Medikament.
Genau.
Das heißt, niedrig dosierte Paracetamol, niedrig dosierte Ibuprofen ist apothekenpflichtig. Apotheken pflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig. Ist es eine hochdosierte Paracetamol, eine hochdosierte Ibuprofen oder sogar Novalmin oder Metamizol, dann ist es verschreibungspflichtig und damit auch klar apothekenpflichtig. Stufe 2 sind die schwachen Opioide. Das heißt, hier ist jetzt schon etwas zugesetzt oder kann etwas zugesetzt sein, was chemisch den Morphinen, Opioiden, Narkotika nicht unbedingt sozusagen ähnelt. Das heißt, hier haben wir eventuell sogar auch schon Betäubungsmittelgesetz vorliegen und Medikamente wären zum Beispiel Tramadol, Tilidin. Ja. Und Stufe 3 ist dann die letzte Stufe und das sind die ganz starken Opioide, die sind definitiv betäubungsmittelgesetzpflichtig, die sind verschreibungspflichtig und apothekenpflichtig, unterliegen aber eben auch nochmal dem Betäubungsmittelgesetz und dem Strafgesetzbuch. Und das wäre eben Morphin. Das stärkste Präparat, was es auf dem Markt gibt, ist Fentanyl. Oxycodon gehört zum Beispiel auch dazu. Dann wird auch noch in diesem Stufenschema vorgegeben, wie man kombinieren kann oder sollte. Also man kann zum Beispiel Stufe 2 und Stufe 1 miteinander kombinieren und man kann Stufe 1 und Stufe 3 miteinander kombinieren. Stufe 2 und Stufe 3 sollte man eher nicht miteinander kombinieren. Es gibt da auch wieder Ausnahmen in ganz krassen Fällen, aber es wird eher seltener gemacht, wenn zum Beispiel bis zur dritten Stufe hin nichts mehr geht bei Knochenkrebserkrankungen, bei ganz speziellen Hirntumoren, wo auch wirklich Nervenfasern betroffen sind. Da kann man dann auch über die Stilllegung eines speziellen Nervens oder einer speziellen Körperregion sprechen. Negativer Effekt ist dann eben die gelähmte Symptomatik danach. Also ist der Nerv stillgelegt, kann man das auch nicht mehr bewegen, was dann da drunter fällt. Aber spürt dann eben auch nicht mehr den Schmerz. Also man kann dann invasiv auch noch was machen, aber das sind so unsere 3 Stufen in der Schmerztherapie.
Wunderbar erklärt. Und jetzt kommt eine schöne Frage. Wenn jetzt jemand Schmerzen auf Skala 7 hat und Sensibilitätsausfälle und Bandscheibenvorfall, wie unser Herr da am Fallbeispiel, welche Stufe hätte der laut WHO-Stufenschema?
Für mich Stufe 2.
Dem würde ich schon die 3 packen.
Wirklich?
Definitiv. Ja, also Bandscheibenvorfälle, Nervenausfälle, Sensibilitätsstörungen, Nervenschmerzen, drückt er auf den Nerv, das kann richtig ordentlich wehtun.
Ja, aber steht ja eben nur Sensibilitätsstörung da, deshalb weiß ich ja nicht,
ja, ob wahrscheinlich nimmt der ja auch schon Stufe 2, weißt du? Und wenn das dann
genau,
nicht
danach
mehr
hilft, danach würde ich eben schauen. Genau. Also darum ist die Anamnese so wichtig. Und hat er jetzt eine Sensibilitätsstörung, also ein Kribbeln, dann ist das für mich nicht Fentanyl-Opioid-pflichtig.
Das kann ordentlich wehtun. Der tut richtig doll weh. Hat den
ja, aber ich sag mal, ist es nur ein Kribbeln und der gibt es jetzt auch nur als Kribbeln an, dann wäre es erstmal für mich nicht opioidpflichtig. Und ich würde auch eben davon ausgehen, der hat das ja schon, ja. Ich würde jetzt eben auch gerne wissen, was er schon nimmt, in welcher Dosis er das nimmt, wie hoch er das nimmt. Und dann würde ich das einschätzen. Aber da ich diese Infos nicht habe, ist es schwer. Und ich kenne auch Menschen mit Bandscheibenvorfall, die wirklich Ibuprofen kontinuierlich durchweg nehmen. Also, und das hilft denen auch erstmal. Deshalb wollte ich jetzt, also ich glaube nicht, dass ich mit der dritten anfangen würde, wenn es jetzt kein, also Herzinfarkt ist ganz klar, Schlaganfall ist ganz klar, invasive OPs, das ist sofort Morphin, da kriegst du auch sofort, das ist gar keine Diskussion, da wird dir sofort erstmal 10 Milligramm gegeben, aber bei allen anderen Dingen bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
Na gut, ich hätte jetzt vermutet, steht nicht drin im Fallbeispiel, aber ich würde denken, dass der schon Stufe 2 nimmt und garantiert heute auch schon was genommen hat, das müsste man dann immer erfragen und wenn er dann trotzdem, obwohl er was genommen hat, Stufe 7 angibt, sind wir ja dann schon automatisch irgendwann mal na, Stufe 3. Und Bandscheibenvorfälle kenne ich ganz typisch, auch aus Behandlungen halt ja nun auch gehabt. Meinem Arbeitgeber hat ja damals auch eine orthopädische Reha gehabt und ich habe einen Freundesbekanntenkreis genug und selber hatte ich auch mal welche. Ein Bandscheibenvorfall ist schon lange her. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ewig nicht mehr so gravierende passiert. Aber du kommst dann halt schon schnell in die Stufe 3, weil Ibos dann nicht helfen, wenn du richtige Nervenschmerzen hast.
Gut, genau, aber da fehlt mir einfach Kontext setzen. Anamnese wissen, was ich nicht habe.
Genau.
Und deshalb, ich glaube auch, also ich habe jetzt versucht, auch schlau zu antworten, in Anführungsstrichen.
Hast du.
Arzt fängt jemals mit einem Morphin an.
Ja, natürlich. Ja, und wir entscheiden das ja natürlich nicht. Es wird oft bei Bedarf was angesetzt, dass wir das geben dürfen, immer mal wieder bei Bedarf, aber das ist dann oft Stufe 1, bei Bedarf angesetzt wird.
Ja.
Ganz selten auf den palliativen Stationen oder Onkostationen, dass BTM auch bei Bedarf angesetzt ist, ist aber eher auf wirklich diesen Stationen zu finden und nicht auf einer klassischen operativen Station oder Normalstation zu finden, dass man, da darf man meistens Stufe 1 bei Bedarf geben, muss dann aber alles schriftlich angeordnet sein. Da sind wir schon im rechtlichen Bereich übrigens.
Ja, sehr gut.
Wir rutschen mal rüber. wir rutschen mal rüber in den rechtlichen Bereich. Du hast auch Tausender schon gerade genannt, gerade als du in die letzte Stufe vom WHO gerutscht bist, nämlich wegen Suchterkrankung und so weiter, Strafgesetzbuch, du darfst es nicht verticken und so weiter. Und du hast Betäubungsmittelgesetz und Arzneimittelgesetz schon genannt. Und natürlich haben wir dann hier noch weitere Gesetze, wie immer eigentlich Datenschutz und Dokumentationspflicht. Die ist hier besonders wichtig, weil gerade bei BTMs haben wir ja gesonderte Dokumentationspflicht mit doppelter Rezeptführung, BTM-Buch ein- und ausschließen und auch einmal pro Schicht zählen, ob alle da sind, dass dann auch ja keiner irgendwas irgendwo mit hingenommen hat oder vielleicht was wegkommt, weil Strafgesetzbuch heißt, darfst du nicht und darf nicht wegkommen und darf auch nicht verrückert werden. Kein Nebenverdienst für uns, sollte nicht vorkommen. Ganz böse. Was fällt mir noch ein an Recht? Medizinprodukte oder Hilfsmittelverordnung, kommt drauf an, ob die irgendwelche Hilfsmittel wie nachher ein Rollschuhrollator oder Krücken wegen irgendwelcher Operationen oder Schmerzen brauchen.
Genau.
Mir fällt mir nicht ein.
Eine Aufklärungspflicht hast du schon genannt, bestimmt.
Nee, noch nicht.
Okay, nö, aber dann sind wir da auch schon durch. Ja.
Gut.
Ja, ach so, na, das Grundgesetz vielleicht noch, weil die Menschenwürde ist gekoppelt mit dem Schmerz und keiner darf Schmerzen haben. Sind wir schon im letzten Bereich in dem wissenschaftlichen Setting und da haben wir so zwei wichtige Punkte. Es gibt einmal ein Modell, was so ein bisschen die Schmerzen erklärt und einmal ein Expertenstandard.
Genau, wir sind ja im Kompetenzbereich 5 jetzt. Und zwar, man kann ja auch nochmal sagen, dass wir hier ja die ethische Grundhaltung, ethische Werte, Grundhaltung, Berufsethos, Werte und lebenslanges Lernen drin haben, reflektieren und begründen, sowie die Pflegewissenschaft. Und bei der Pflegewissenschaft ist der Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege, so ist der Originaltitel. Herausgeber ist das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, das DNQP von der Hochschule Osnabrück. Die aktualisierteste Variante von 2020 ist ja so einschließlich aller Kommentierungen und Literaturstudien gerade rausgekommen, sozusagen im Corona-Jahr. Und hier haben wir verschiedene Sachen drin. Wir haben einmal der Expertenstandard entstanden. Wie sind die Studien zusammengelegt worden und Befragungen, Zusammenhänge, Ergänzungen sozusagen. Und welche Ergebnisse und Einbeziehung der Fachöffentlichkeit sind reingeflossen. Und dann haben wir, dass er im Schmerzmanagement in der Pflege ein Präambel ist, sodass er möglichst in allen Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden soll. Dann werden auch verschiedene Literaturstudien hier vorgestellt von akut und chronischen Schmerzen. Man unterscheidet es im aktuellen Expertenstandard nicht mehr und schließt es zusammen und sagt nicht mehr, wir machen nur bei chronischen Schmerzen was und nichts bei akut oder andersrum. Und gibt dann nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen. Auch hier wird erörtert, dass wir uns ans Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz halten müssen und im Rahmen der pflegerischen Ausbildung Menschen mit akut und chronischen Schmerzen das auch Unterrichtsthema sein muss und auch die ethischen Aspekte damit, weil das sagt auch der ICN-Kodex, dass wir hier darauf achten sollen und dass das die Würde und die Autonomie der Patienten beachtet werden müssen. Und dann kommen die Definitionen von Schmerzen und Arten von Schmerzen, sowie die stabile und instabile Schmerzsituation. Was wir hier zu tun haben, wenn jemand eine stabile Schmerzsituation hat, nämlich auf die regelmäßige Einnahme achten und gucken, dass wir eine minimale Verbesserung vielleicht noch erzeugen können, aber grundsätzlich ist es ja eine stabile Versorgung, das gut eingestellt mit Medikamenten. Schwieriger ist die instabile Schmerzsituation. Dann haben wir pflegeepidemiologische und ökonomische Relevanz, weil wir haben ja auch in der Epidemiologie verschiedene Sachen, die wir bei Schmerzen beachten müssen, wie Schmerzen entstehen. Und auch eine ökonomische Relevanz, weil das kann ja auch sehr ökonomisch finanziell belastend sein, wenn man Schmerzpatient ist und ist teuer in der Zuzahlung. Und man ist dann ja vielleicht auch arbeitsunfähig. Siehst du, da werden wir noch bei anderen Gesetzen, wie wenn man arbeitsunfähig ist, dass man in die Arbeitslosenversicherung rutscht, Sozialgesetzbuch und oder Rente, Frührente beantragen kann und so weiter. Also Sozialgesetzbücher werden vielleicht dann noch relevant und ein Sozialarbeiter bei den Berufsgruppen. Dann Risikofaktoren von chronisch Kranken und so weiter. weiter und so fort. Und grundsätzlich haben wir ja immer eine wunderschöne Übersichtstabelle, die man auf alle Fälle kennen muss. Im Examen werden auch gerne schriftlich die Expertenstandards abgefragt. In den schriftlichen Abschlussprüfungen wird dann zielgerichtet nach den Strukturkriterien zum Beispiel gefragt, nach den Prozesskriterien und nach den Ergebniskriterien. Grundsätzlich erkläre ich immer, wenn man einmal verstanden hat, was welche Kriterienebene ist, braucht man gar nicht so viel auswendig lernen, weil die Strukturkriterien sagen immer was über die Struktur der Pflegefachkraft aus, dass sie irgendwelche Kompetenzen darin gehend haben muss. Die werden bei Sturzprophylaxe andere als bei Schmerzen und dass die Einrichtung eine gewisse Struktur haben muss. Fachwissen muss die Pflegefachkraft haben. Welche genau? Wissen wir ja, was Schmerzen ist, Arten und so weiter und WHO-Stufenprobleme. Und die Einrichtung muss entsprechende Dokumentationsmaterialien, Einschätzungsmaterialien und so weiter und Materialien überhaupt zur Verfügung stellen oder Schmerzexperten und auch so zur Verfügung stellen. Also müsste eigentlich überall in jedem Haus mindestens einen Schmerzexperten geben, in jeder pflegerischen Einrichtung. Das wäre jetzt ein Strukturkriterium. Dann gibt es Prozesskriterien. Prozess heißt immer das, was wir machen, also der Pflegeprozess, zum Beispiel nach Fichtner und Meier, dass wir eine Anamnese machen, dass wir das feststellen, erheben, dass wir Maßnahmen planen, dass wir beraten, Selbstmanagementkompetenz fördern, Wissensdefizit der Patienten quasi wegmachen und ganz viel kommunizieren und beraten, auch die Angehörigen und so weiter. Also alle, was wir an Pflege, Prozess und Pflegemaßnahmen machen, sind die Prozesskriterien, dann kann ich ganz schön viel hinschreiben, nämlich nicht medikamentöse Schmerzmaßnahmen zum Beispiel, wie er nicht offiziell hat, Wärmekälte hast du nicht gesehen. Und die Ergebniskriterien, welches Ergebnis kommt denn raus, wenn ich hier schöne Pflege mache und eine gute Pflegeplanung gemacht habe, kann ich das evaluieren? Wann evaluiere ich das? Mit was evaluiere ich das? Nämlich zum Beispiel mit einem Behandlungsplan, mit einer Schmerzsituationserfassung ist die Therapie hier erfasst, mache ich erneute Assessment-Instrumente, um zu gucken, ob die Schmerzen besser sind. Haben wir dann eine stabile oder eine instabile Schmerz? Versorge, sind die Angehörigen gut aufgeklärt und so weiter und so fort? Haben die nicht medikamentösen Maßnahmen geholfen? Und hat sich das ausgewirkt und gibt es eine Verlaufskontrolle und eine Wirksamkeitsüberprüfung? Das sind Ergebniskriterien. Heißt, einmal verstanden, was sind Struktur und Prozess und Ergebniskriterien, kann ich das übertragen auf alle Expertenstandards. So. Ansage Ende. Ansonsten, Ethik ist ja hier schon ein bisschen mit drin gewesen. Berufshaltung sollte sein, sich daran zu halten.
Sehr letzter schön.
Kompetenzbereich fertig. Jetzt müsste ich noch zusammenfassen, wa?
Nee, ich bin noch dran.
Dann mach mal. Pflegemodell.
Genau, es gibt das biopsychosoziale Modell, das zur multimodalen Schmerztherapie eingesetzt wird. Das wird auch so ein bisschen als Mind- und Body-Modell bezeichnet. Und das zeigt eben, dass Schmerzen zu weiteren körperlichen und seelischen Veränderungen führen und müssen deshalb immer mitbehandelt werden. Also es muss immer die Psyche mitbehandelt werden zum Körper. Und wenn die Psyche erkrankt ist, muss der Körper mitbehandelt werden, ne? Weil wir haben den Auslöser. Wir haben Schmerz, es kann zu Fehlhaltung kommen, es kann zu Schonung kommen. Fehlhaltung sowie Schonung kann vielleicht eben nicht gut sein, das hast du eben schon gesagt, Inaktivität. Aber auch Stress kann eben auch noch dafür sorgen, dass sich unser Körper verändert. Depression, Ermüdung, das gehört eben alles mit dazu. Und das stellt eben dieses Modell einmal dar, was das sozusagen alles beeinflusst. Und dazu gehört eben das Biologische, also unsere grundpathologischen, physiologischen Sachen. Also wie sind wir gebaut, Körpergewicht, haben wir andere Erkrankungen, unsere Psyche, also wie fit sind wir psychisch gesehen, also was für Coping-Strategien haben wir und auch das soziale Umfeld spielt eine ganz große Rolle in der sozialen, in der Behandlung von Schmerzen und deshalb müssen alle drei Dinge immer mit berücksichtigt werden. Und das ist sozusagen ein Modell, was man dafür nutzen kann. Und jetzt könntest du theoretisch zusammenfassen, wenn du möchtest.
Ich gebe mir Mühe und mache es dann schnell und kurz und schmerzlos. Die Zusammenfassung. Und zwar Kompetenzbereich 1, natürlich Schmerzen. Entweder akut oder chronisch. Man könnte auch noch rezidivierend oder individuell dazu schreiben. Das sind auf alle Fälle hier vorrangigste, erste, wichtigste Pflegeprobleme. Dann haben wir die ganzen individuellen, emotionalen Sachen gesagt, die Annette alle offiziert hat, von Angst, Hoffnungslosigkeit, Ungeduld, Gereizbarkeit, Traurigkeit und so weiter. bisschen vielleicht zu einer Depression rutschend, wäre aber eher eine ärztliche Diagnose, aber kann passieren bei Schmerzpatienten. Dann hatten wir noch zu den Sachen der Person gesagt, also zu Coping, Bewältigungsformen, Wissensdefizit und natürlich die Mobilität ist beeinträchtigt bei Schmerzen, reicht erstmal. So, Kompetenzbereich 2, wir müssen zu all dem beraten, müssen zu Schmerzen beraten, müssen eine Riesenanamnese machen, eine gute Schmerzanamnese machen, alle ringsherum um Schmerzen abfragen, da haben wir die verschiedenen Assessments Instrumente, gerade die NRS, kurz erklärt, also 1 bis 10. Und auch, dass wir empathisch, geduldig, paraphrasierend mit diesem Patienten reden, weil Schmerz ist individuell. Dann Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionell arbeiten, haben wir verschiedene Berufsgruppen, Pain Nurse, also Schmerzschwester und so weiter, die Fachweiterbildung, verschiedene Berufsgruppen, natürlich der Arzt, weil wir sind auf Anordnung angewiesen. Egal welche WHO-Stufenzimmer in Deutschland ist das so, dass das alles der Arzt anordnen muss. Da haben wir das ja zwar auch kurz erklärt, weil wir geben ja auch Medikamente und somit dann vielleicht der Sozialarbeiter noch wegen, wenn sie dann nicht mehr arbeiten können oder nicht mehr berufsfähig sind und die ganzen Therapieberufe. Dann haben wir den Kompetenzbereich 4 mit dem ganzen Recht, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Aufklärungspflicht, Datenschutz, Dokumentationspflicht, Strafgesetzbuch. Weil BTM darf nicht vertickt oder so genommen werden, also weiterverkauft werden oder verloren gehen und so weiter. Ich glaube, reicht. Und dann haben wir im Kompetenzbereich 5, dem letzten, die Pflegewissenschaft ganz ausführlich den Expertenstandard erklärt. Und Annette hat das Pflegemodell, oh Gott, rausgerutscht aus dem Kopf. Welches?
Das biopsychosoziale.
Biopsychosoziale Modell erklärt, kurz. Werbung, Annette,
Ja,
dein Part.
genau. Ihr kennt den Text schon, der kommt ja jede Folge. Ich spreche ihn auch nicht extra ein. Also ich spreche ihn immer extra ein für euch. Er ist nicht voraufgenommen. Also folgt uns gerne auf den Social Media Accounts, Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch TikTok. Gebt uns Herzchen, gebt uns Feedback. Wir freuen uns darüber wirklich, vor allem, wenn ihr euch beteiligt an unseren Fragen. Das machen wir jetzt nicht aus Langeweile oder so, sondern weil wir daran wirklich interessiert sind. Ansonsten liked uns. Ihr könnt uns auch Mails schreiben über Tatort Pflege, der Podcast. Podcast@web.de. Wir kommen jeden Mittwoch und bleiben auch jeden Mittwoch.
Ah,
Tschüssikowski.
das sagt doch sonst immer ich. Manu.
Tschüsseldorf.
Wie war das mit Rainer?
Den kenne ich nicht.
Verdammt! Tschüss!